Der Marco hat ja schon, ja, ich will nicht sagen, er hat gepetzt, aber er hat die Überraschung weggenommen. Aber das ist vollkommen okay, Marco. Meine erste Folie war nämlich die Aufgabe an euch. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, darum geht zu allen Völkern und... Macht sie zu Jüngern, richtig. Und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Wenn ich diesen Vers lese, mein Leben angucke, darum geht zu allen Völkern und macht Karriere. Baut euch ein Haus. Baut eine Familie. Keine Ahnung was. Was ihr in meinem Leben so seht, was ich nun mache alles. Oder wir werden geistlicher. Wir bauen tolle Gemeindegebäude. Wir machen Konferenzen. Wir feiern Gottesdienste. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich glaube, das Thema Jüngerschaft oder zumindest musst du vielleicht nochmal die Präsentation anklicken. Genau, ja. Das Thema Jüngerschaft ist in meinem Leben unglaublich unterrepräsentiert. Also ich kann an bestimmten Events vielleicht sagen, das war Jüngerschaft. Ich meine, wir waren alle mal jünger. Jetzt sind wir älter. Aber das ist ja nicht damit gemeint. Also was ist Jüngerschaft? Und damit wollen wir uns gerne jetzt in der nächsten Zeit auseinandersetzen. Das ist grün, kann man leider nicht so schön sehen, war mir nicht bewusst. Meine Agenda heute, der erste Punkt, Stürme des Lebens. Passt ganz gut zu heute Morgen auch. Was es mit Jüngerschaft zu tun hat, da komme ich dann nachher drauf zu. Dann Merkmale von Jüngerschaft. Ja, so ein allgemeiner Punkt, wie wir lernen. Als Punkt 4 unser Glaubensfundament. Und der fünfte Punkt ist dann so ein bisschen der Ausblick auf die nächsten Monate und eine Herausforderung an euch. So hoffe ich, dass die nächsten 35 Minuten gefüllt sind. Stürme des Lebens. Wer kennt sie nicht? Wer hat noch keinen Sturm in seinem Leben erlebt? Vielleicht die Jüngeren, aber vielleicht haben die auch schon viel erlebt. Und wenn man zerbrochene Beziehungen, Verletzungen, die mir andere zugefügt haben, Jobverlust, finanzielle Probleme, gesundheitliche Probleme, die von einem auf den anderen Tag kommen. Alles so Stürme in unserem Leben. Und dann fragt man sich, warum Gott? Warum machst du das überhaupt? Ja, also auch das mit dem Thema Felix. Warum lässt du das zu? Und mir hatte in der Vorbereitung ein Vers, ich will damit nicht Gottes Wege erklären, das kann ich nicht. Aber ich will einen Aspekt aufzeigen damit, was Gott unter anderem damit manchmal auch bezweckt. Und zwar steht er in Hebräer 12, Vers 27, also wenn man in 26 anfängt, da steht, damals brachte eine Stimme die Erde zum Beben. Für unsere Zeit hingegen hat Gott noch etwas viel Gewaltigeres angekündigt. Noch einmal, sagte er, werde ich ein Beben kommen lassen und dann wird nicht nur die Erde erschüttert werden, sondern auch der Himmel. Noch einmal, das bedeutet, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt vergeht. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Hinter all diesem Schweren hat Gott einen Plan. Und er erschüttert manchmal Dinge in unserem Leben, weil er möchte, dass das bleibt, was nicht kaputt gehen kann. Das ist keine Entschuldigung für solche Sachen, das ist auch kein Kleinreden von diesen Schwierigkeiten. Es ist einfach nur eine Perspektive Gottes auf diese Situation. Wie sieht meine Perspektive oft aus? Unser geistliches Leben gleicht oft ja einem Hochhaus. Ja, also wenn ihr in Köln vor so einer Fassade steht und nach oben guckt und Glas und Stahl und Beton seht, dann ist das das, was ihr seht. Und wenn man das aufs geistliche Leben überträgt, dann könnte man sagen, unser geistliches Leben sieht aus oft wie so ein Hochhaus, mal mehr, größer, mal tiefer. Und das besteht, also wenn ich die Fassade so sehe, aus unseren Gebeten, aus unseren Gottesdienstbesuchen, aus der Teilnahme an Konferenzen und Gemeindefreizeiten, dein Fasten, was man sieht, deine Mitarbeit in der Gemeinde, der Einsatz der Gaben, deine spirituellen Erlebnisse. Das ist so das, was andere von dir sehen. Ja, das ist diese Fassade. Ne? Die manchmal scheint sie total, mal ist sie vielleicht ein bisschen verdreckt. Aber das ist das, was andere sehen. Was passiert, wenn so ein Hochhaus von so einem Sturm getroffen wird? Ja, normalerweise sollte man sagen, es passiert nichts. Ja, weil ich habe hier mal ein Bild von den Frankfurter Hochhäusern. Ne? Die Messeturm, Main Tower, Commerzbank Tower, da seht ihr, die sind halt 200 Meter hoch. Aber die haben gleichzeitig auch ein Fundament, das vielleicht teilweise 100 Meter tief geht. Und nur durch dieses Fundament können die halt in Stürmen bestehen bleiben. Und manchmal passiert es uns aber, dass wir unsere geistlichen Taten, unsere Fassade, das da verwechseln mit unserem Fundament. Das ist nicht unser Fundament. Wenn wir nicht so tief gegründet haben, wenn wir kein Fundament haben, dann können diese Stürme kommen und die können das ganze Hochhaus zum Einsturz bringen. Und einige von den Freunden, die ich vor 20 Jahren kennengelernt habe, da ist dieses Hochhaus des Glaubens einfach zusammengestürzt. Weil kein Fundament da war. Was ist jetzt das Fundament? Werde ich gleich ja in Punkt 4 zu kommen. Ich möchte einfach nur mal kurz euch herausfordern. Ich gebe eine Minute Stille, da werde ich jetzt nicht quatschen. Möchte ich euch einfach nur mal herausfordern, wie steht es um dein Glaubensfundament? Auch wenn ich jetzt noch nichts dazu gesagt habe, einfach mal zu fragen, dich persönlich, was ist dein Glaubensfundament? Und oftmals erkennt man am meisten das, wie es dir in deiner letzten Krise ging. Muss nicht sein, aber es kann sein. Deswegen denkt einmal kurz drüber nach, was ist dein Glaubensfundament? Wie steht's darum? Ich weiß jetzt nicht, zu welchem Schluss du gekommen bist. Ob du denkst, jo, ich stehe stabil, superklasse. Wenn du denkst, oh, an der einen oder anderen Stelle, da bröckelt es, dann ist das nicht weiter schlimm. Also es heißt jetzt nicht, du musst dein Haus komplett abtragen und alles auf erstmal auf Halde schmeißen und alles überdenken, deine ganzen Aktivitäten einstellen? Nein, das nicht. Aber es besteht schon die Herausforderung, konsequent an deinem Fundament auch zu arbeiten. Und die schlechte Nachricht dabei ist, es gibt nicht den schnellen Weg, da mal eben mal ein bisschen Mörtel dran und dann bin ich durch. Das gibt's nicht. Sondern, und dafür, deswegen habe ich das Thema zum Anfang gestellt, brauchen wir Jüngerschaft. Es ist die Möglichkeit, dass man sich innerhalb der Jüngerschaft seine Vergangenheit stellt und die Elemente, die daraus, aus deiner Vergangenheit, die Vergangenheit ist keine Entschuldigung für das, was du heute tust. Sie ist vielleicht eine Erklärung, aber es heißt manchmal im Jüngerschaftsprozess, sich damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, was da vielleicht von Gott dran gerüttelt wird, damit das bleibt, was ewig bleibt. Es besteht fortlaufend die Versuchung, dass wir uns diese Auseinandersetzung mit uns selbst, ja, quasi flüchten. Ja, oder wir doktern ein bisschen an unseren Verhaltensweisen rum, weil das ist ja viel einfacher. Ich versuche was anderes anzutrainieren, anstatt an unseren Denkweisen zu arbeiten. Und es tut halt auch weh, sich mit seinen Fehlern, mit seinen Verletzungen auseinandersetzen. Und deswegen schütten wir oft einfach nur was drüber und denken, das ist damit gut. Ist es aber nicht. Das wird immer wieder hochkommen, wenn das Fundament nicht fest ist. Der Prozess der Jüngerschaft, das hat einer geschrieben, ist eine Veränderung unserer Denkweise und Erkenntnissen über unser Leben an der Hand Gottes. Und Jüngerschaft fängt immer, kannst du nochmal weiter drücken? Irgendwie will er gerade nicht. Jüngerschaft fängt immer bei uns selbst an. Wenn ich heute zu euch predige, dann predige ich als erstes zu mir. Es gibt an vielen Orten unglaublich viele Angebote zu Bibel-Unis oder Schulen. Es gibt Lobpreiskurse, es gibt so viele unterschiedliche Angebote. Evangelisationskurse, was wir ja auch hier in der Gemeinde schon gemacht haben, das ist alles gut. Aber das ersetzt Jüngerschaft nicht. Jüngerschaft hat uns Jesus vorgelebt. Und er hat das Leben der Jünger so transformiert, weil sie mit ihm zusammen gelebt haben. Und hat so ihre gewohnten Prinzipien und sowas alles auf den Kopf gestellt, das, was sie so kannten. Und das ist genau das, worum es geht. Also drei Prinzipien von Jüngerschaft. Ja, leider macht ja nichts mehr. Das Merkmal 1, Jüngerschaft bedeutet, also die Themen von Jüngerschaft, die können studiert werden. Also wir können uns einfach verstandesmäßig mit den Themen von Jüngerschaft auseinandersetzen. Und das ist auch wichtig und gut. Aber der wesentliche Teil von Jüngerschaft findet in der Gemeinschaft statt. Das ist kein Hörsaalprogramm, wo ich einfach mir mal so ein paar Blöcke aus YouTube oder aus irgendwelchen Bibelschulen zusammenschneide, sondern es lebt aus der Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Und ich habe hier eine schöne Passage gefunden in diesem Buch Lifestyle Jüngerschaft, dass ich euch einfach mal vorlesen möchte. Ein kurzer Abschnitt. Ein befreundeter englischer Pastor hat vor Jahren folgende Geschichte von einer Frau aus seiner Gemeinde erzählt. Schon seit längerem wurde sie nicht mehr gesehen, weder unter der Woche noch am Sonntag. Zufällig traf sie dann jemand beim Einkaufen. Sie erzählte, dass sie nicht mehr in die Gemeinde komme, weil sie eine bessere Möglichkeit gefunden habe. So läuft mein Sonntag jetzt ab, meinte sie. Zuerst mache ich es mir im Wohnzimmer gemütlich. Dann lege ich Lobpreismusik auf und lobe den Herrn. Im Anschluss höre ich die allerbeste Predigt, die ich gerade finden kann. Und zum Schluss mache ich nochmal Lobpreis. So verbringt sie die allerbesten Sonntage mit der allerbesten Person, mit sich selbst. Unser Freund hat nachgefragt, wie ihr Sonntag weitergeht. Legt sie in der Gebetszeit ihrem Teddybären die Hände auf oder hört sich die Sorgen ihrer Barbiepuppe an? Keine Ahnung, wie die Geschichte ausging. So skurril diese Begebenheit auch klingen mag, sie ist ernster, als es scheint. Heute findet man an vielen christlichen Orten ein ähnliches Denken. Ich schaue, dass es mir gut geht, dass ich bekomme, was ich brauche. Ich halte mich von vermeintlichen anstrengenden Menschen fern, die mich zu sehr belasten könnten. Und eigentlich ist Glaube ja eh Privatsache. Jüngerschaft ist das genaue Gegenteil. Jesus hatte einen klaren Grund, warum er sich Jünger aussuchte. Er wollte uns zeigen, dass Glaube eine Gemeinschaftssache ist. Manchmal denken wir, dass wir ohne die anderen wohl viel schneller heilig werden könnten. Wir müssten uns weniger ärgern, hätten wohl weniger negative Gedanken, wären viel geduldiger, litten weniger unter Vergleichen, Minderwertigkeitskomplexen und Stolz. Ja, Kirche ist oft anstrengend, Gemeinschaft auch. Aber womöglich ist es die Skipiste, auf der uns Gott das Skifahren lehren möchte. Das ist das, worum es in Jüngerschaft als den ersten Merkmal geht. Es geht einfach nicht alleine. Ich kann vieles lernen alleine, ja. Ihr seht, dass ich nicht viele Bibelstellen jetzt aktuell so euch aufzähle, aber ich habe viel einfach auch die Evangelien durchgelesen. Und ich fand es total interessant, dass Jesus die Jünger immer zu zweit losschickt. Oder zu dritt. Oder zu zweit oder zu dritt mitnimmt. Er hat niemals jemanden alleine losgeschickt. Ich fand es total interessant, wenn man sich anguckt, wo sind die Jünger gescheitert, dann sind sie immer gescheitert, wenn sie alleine unterwegs waren. Petrus im Vorhof, scheitert. Judas alleine mit dem Geld, gescheitert. Das Prinzip von Jüngerschaft geht nur, wenn wir zusammen uns auch manchmal aneinander reiben. Das ist nicht einfach. Merkmal 2. Das Ding funktioniert leider nicht mehr, Marius. Ich brauche dich jetzt ein bisschen häufiger. Ich sag dir dann einfach Bescheid. Merkmal 2, hohe Lernbereitschaft. Keiner der zwölf, obwohl sie grundverschieden waren, war zufällig ausgewählt von Jesus. Keiner stach durch besondere Geschicke oder Talente hervor. Keiner scheint besonders qualifiziert gewesen zu sein. Im Gegenteil, kaum jemand hätte sich diese Gurkentruppe ausgesucht, um die ganze Welt zu gewinnen. Aber alle von denen hatten ein Merkmal. Und das war ein gelehrsames Herz. Und auch unter dem Aspekt bin ich nochmal die ganzen Evangelien durchgegangen und dachte so, es ist mir noch nie vorher aufgefallen, aber wie viel die Jesus löchern. Jesus, lehr uns mal beten. Jesus, kannst du uns mal das Gleichnis erklären? Jesus, warum konnten wir diesen Dämonen da nicht austreiben? An unglaublich vielen Stellen sind die Jünger da, dass sie Jesus löchern und mit Fragen bombardieren. Warum passiert das? Warum machst du das? Es gibt nur an einer Stelle, da haben sie Angst, ihn zu fragen. Sind ein bisschen schüchtern. Aber sonst bombardieren sie total ihn mit Fragen und sind bereit, einfach zu lernen, sind bereit, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen, immer wieder aufzustehen, ohne Kompromisse. Und das finde ich so ermutigend auch für uns. Wenn Jesus diese Gurkentruppe ausgewählt hat, dann hat er uns auch auserwählt. Und das Einzige, wonach er schaut, ist nicht, ob du super qualifiziert bist, ob du alles total gut kannst. Das ist nicht sein Kriterium, sondern ob du bereit bist zu sagen, Herr, lehre mich. Ich möchte lernen. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich hatte jetzt ein Gespräch am Freitag mit einem Mitarbeiter. Das war total ermutigend. Er sagte, ja, bin da so ein bisschen reingerutscht, aber ich will lernen. Ich will mich da weiterentwickeln. Und als Chef ist das der coolste Mitarbeiter, den man sich denken kann. Wo ich einfach sage, ja, der ist noch nicht am Optimum angekommen, aber das Herz, das er hat, das ist genau das Richtige. Mit dem kann ich zusammenarbeiten Und ich kann ihn weiterentwickeln, ich kann gucken, dass er das lernt, was er noch zu lernen hat. Und dabei geht mir das Herz auf. Also dieses Gespräch da am Freitag, das war echt total cool. Nächste Folie. Das dritte Merkmal und entscheidend. Es gibt einen Meister, dem wir nachlaufen. Jesus ist unser König. Und je besser wir ihn kennenlernen, desto leichter werden wir ihm vertrauen. Wir beginnen einfach, ein Teil seines Reiches zu werden. Wir beginnen, die Denkweise von Jesus zu übernehmen. Und er gibt uns die Identität, die oft uns so oft fehlt. Und er gibt uns auch die Autorität, manche Dinge umzusetzen. Und das ist schon krass, wenn man sich diesen Gedanken auf der Zunge zergehen lässt. Der Höchste, das höchste Wesen überhaupt, gibt dir, Gabi, Autorität, weil er mit dir zusammenarbeiten möchte, um Menschen zu erreichen. Und das kann ich jetzt hier zu jedem hier sagen. Und es geht halt darum, ihm nachzulaufen. Und Jüngerschaft ist nicht nur, ich habe jetzt viel darüber oder um mich geredet, um uns, also dass es sich um uns dreht. Aber der erste Vers, der hat uns ja schon gut gezeigt, dass Jüngerschaft ist immer nach außen gerichtet. Wenn du sagst, ich habe ein festes Fundament, super gut, dann bist du berufen, andere zu Jüngern zu machen, die vielleicht das Fundament noch nicht so haben. Ja? Und wir alle laufen hinter Jesus her. Das dritte Merkmal. Also Jüngerschaft ist auch immer nach außen gerichtet. Nächste Folie. Jetzt ist es natürlich spannend, sich zu überlegen, wie wir lernen, wie wir uns entwickeln, wie wir weiterkommen. Und die heutige Gehirnforschung, die hat zwei Aspekte daraus gefunden. Ja? Es ist einmal, also damit wir uns entwickeln, damit wir weiterkommen, braucht man einmal dieses kognitives Wissen, also Verstand, ja? Aber auch, und es reicht nicht allein, bei diesem kognitiven Wissen zu bleiben, das emotionale Erfassen. Genau, Marius, super gut. Hast die zwei Elemente. Was heißt das? Also das kognitive Wissen, das ist unsere Arbeit mit dem Verstand. Gott hat uns den gegeben, um uns mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Wir können uns gedanklich mit etwas auseinandersetzen. Wir können uns vertiefen. Manchmal ist es ja so, wir lesen einen Vers immer und immer wieder. Tausendmal. Und wir lesen immer wieder drüber. Und irgendwann macht's auf einmal Peng. Und Verstand sagt, yo, jetzt habe ich da was begriffen. Ja? Das emotionale Durchringen, das hilft uns, von unserem Kopf dieses Wissen ins Herz zu bekommen. Diese 32 Zentimeter oder wie viel das so genau sind, ne? Das ist essentiell wichtig, dass aus diesem Kopfwissen was Praktisches rauskommt. Die beste Möglichkeit ist das, wenn wir einfach unsere Zeit mit Gott verbringen. Also jetzt im christlichen Bereich. Das war jetzt erstmal allgemein, aber im christlichen Bereich. Wenn wir unsere stille Zeit mit ihm haben, da können wir mit ihm über unsere Träume, unsere Vorstellungen sprechen. Er kann seine Wahrheit in unser Herz legen. Und das ist was ganz Intimes, was vielleicht nur zwischen dir und Gott stattfindet. Emotionales Durchringen findet aber dann auch teilweise im Zusammenspiel mit anderen statt, die uns vielleicht herausfordern. Und da auch wissen, was wir geschaffen haben, helfen uns tiefer ins Herz fallen zu lassen und dann in eine Realität sich auszuüben. Dritter Punkt ist, dass wir Zeit, bleib einfach noch da, dass das einfach auch Zeit braucht. Manche Sachen passieren schneller, aber manche Sachen dauern einfach auch ihre Zeit. Die Zeit mit Gott, wenn ich die regelmäßig mache, da geht einfach Zeit drauf. Ja? Und manchmal erfasse ich auch was tausendmal und begreife es einfach nicht. Das Wichtige ist dabei einfach so eine gewisse Gelassenheit auch zu haben. Ne? Nicht zu denken, okay, ich muss das jetzt durchpressen, das wird nicht helfen. Sondern Gott hat seine Zeit mit dir. Und die ist anders, als er vielleicht die Zeit mit jemand anders hier aus der Gemeinde hat. Deswegen, wir lernen, wenn wir uns mit dem Verstand mit etwas auseinandersetzen, wo wir Fragen haben, wenn wir dieses Verstandesmäßige wirklich durchdringen, mit Gott besprechen, mit anderen vielleicht drum ringen, bis es in unser Herz fällt und diesem ganzen Prozess einfach Zeit geben. Der Hans-Peter Reuer, und jetzt kannst du die nächste Folie aufschreiben, hat mal was gesagt. Ich weiß nichts über dein Leben, aber wenn du auf der Stelle stehst, nicht weiterkommst, dann kann ich dir eins sagen. Du liest nicht in der Bibel und hältst keine stille Zeit. Ist vielleicht ein bisschen plakativ ausgedrückt, aber ich glaube, er hat da viel erfasst. Wir können oberflächlich sehr viel an uns doktern, dass die anderen auch meinen, ja, der ist bestimmt ein guter Christ. Aber die Arbeit am Fundament, die erfolgt meistens nur ganz persönlich mit Gott und dann die Herausforderung mit deinen Geschwistern. Gut, kommen wir zu unserem Glaubensfundament. Die nächste. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist das Glaubensfundament? Sonntagsschulantwort? Das wäre keine Sonntagsschulantwort, aber wäre auch eine Antwort. Jesus, richtig, genau. Also, und ich würde auch sagen, ja, aber ich will hier nicht stoppen. Denn das ist komplett richtig. Jesus ist der Eckstein, auf den wir unser Leben bauen. Aber wir machen uns zu leicht, wenn wir einfach sagen, wir sind hier an dem Punkt fertig. Machst du mal ein Bild weiter. Denn es geht ja um die Beziehung zwischen mir und Jesus. Und jede Beziehung, das könnt ihr hier zwischen Freunden, zwischen Frau und Mann, ist durch vier Fragen gekennzeichnet. Die erste Frage ist, wer ist überhaupt mein Gegenüber? Ja, ist es meine Frau? Ist es mein Chef? Keine Ahnung. Ne? Also die zweite Frage ist, wer bin ich? Also, dass ich einfach mit ihm, auf welchem Level? Die dritte Frage ist, wie kommunizieren wir miteinander? Ja, um diese Beziehung zu leben, müssen wir irgendwie miteinander kommunizieren und wir müssen uns eine Möglichkeit finden, wie wir miteinander reden. Und die vierte ist, wie ist unsere Stellung zueinander? Also, wenn es mein Chef ist, ne, dann habe ich eine andere Beziehung zu ihm, als wenn es meine Frau ist. Wenn es mein Chef ist, rede ich anders mit ihm als mit meiner Frau. Ja? Ich verhalte mich anders gegenüber meinem Chef als gegenüber meiner Frau. Also diese vier Fragen sind eigentlich das Essentielle, wenn wir über Jesus und unsere Beziehung zu Jesus nachdenken. Und das ist auch das Fundament, das Glaubensfundament. Und diese vier Themen, die wir haben, also diese vier Fragen, die möchten wir mit euch in Zukunft dann durcharbeiten. Genau, ich gebe jetzt nur noch eine kurze Übersicht darüber. Kannst eine Folie weitermachen? Die erste Frage ist, wer ist Gott? Und da muss jeder von uns eine Antwort zu finden. Für viele Menschen ist Gott der Fremde. Für dich ist Gott wer? Es ist halt unerlässlich, dass wir Gott besser kennenlernen, um ihm vertrauen zu können. Und um ihn vertrauen zu können oder um ihn kennenzulernen, muss ich seinen Charakter studieren und versuchen, ihn kennenzulernen. Und falsche Bilder sind sehr weit verbreitet, auch bei uns hier. Ich weiß nicht, ob ihr diesen, ihr kennt ihn sicher, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Das ist ein total doofer Satz, weil er macht ein Bild von Gott, das nicht der Realität entspricht. Entschuldigung, also kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ich versuche wieder was deutlicher zu reden. Das ist halt ein Spruch und der setzt sich bei uns in Nuancen dann auch immer fest. Vielleicht glauben wir dem nicht komplett, aber wir nutzen den ganz oft dann auch irgendwie und er setzt sich doch vielleicht in unser Unterbewusstsein mit rein. Vielleicht nicht bei jedem, ne? Andere Sachen, wie unsere Gottesbilder geprägt sind, ist unsere Vergangenheit. Ganz speziell auch das Bild unseres Vaters. Davon ist geprägt, wie wir aktuell oder wie wir, wenn das nicht bearbeitet worden ist, wenn darüber nicht reflektiert worden ist, ist es oft so, dass wir das Bild unseres Vaters automatisch auf Gott projizieren und ihm so Eigenschaften zu dichten, wie unser Vater sich verhalten hat. Und da ist es wichtig, sich mit auseinanderzusetzen und drüber nachzudenken. Die Beschäftigung mit dem Vaterherzen Gottes, mit seiner Person, haben dann einmal Auswirkungen auch auf unsere irdische Vaterbeziehung, aber auch auf das Selbstverständnis als geliebte Söhne und Töchter eines absolut verliebten Gottes. Das definiert schon unglaublich viel von meiner Beziehung, die ich zu Gott habe. Der zweite Punkt, meine Identität. Wer bin ich denn überhaupt? Und wir sind ja oft die Person, die wir am schwersten lieben können. Wenn man sich die Regale der Buchhandlungen anschaut, und da unglaublich viele Ratgeber sieht in Bezug auf Selbstverwirklichung, wie wir erfolgreicher werden, wie wir uns besser durchsetzen, reicher, glücklicher, schöner, was auch immer, dann merkt man, dass unsere Gesellschaft einen unglaublichen Bedarf danach hat. Wer bin ich, diese Frage überhaupt zu beantworten? Sie sehen sich einfach danach. Und das ist bei uns Christen auch nicht anders. Weil es hauptsächlich darum geht, wahrscheinlich die unausgesprochenen Anforderungen unserer Gesellschaft, unserer Gemeinschaft als Gemeinde, unseren Arbeitskollegen, Freunden, dass diese Anforderungen, die davon mal ausgesprochen, mal nicht ausgesprochen sind, dass wir diesen Anforderungen genügen. Und oftmals bringt uns dieser Konflikt zwischen diesen Anforderungen und unserer Wahrnehmung von uns selbst dazu. Also im besten Fall überdenken wir diese Anforderungen und nehmen die nicht so voll. Im schlechtesten Fall hauen die uns kaputt. Ich bin doch nichts wert. Aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht so gut wie der. Und wir merken nicht, wie dieses Denken über unsere Identität, unser komplettes Handeln, das Einsetzen unserer Gaben und alles Weitere einschränkt. Und das erlebe ich einfach unter Christen unglaublich viel. Wo ich denke, wenn dir klar ist, wie Gott dich liebt, wenn dir klar wäre, dass er dich ganz besonders geschaffen hat und dich wollte, weil er dich liebt und weil er gerne mit dir sein Reich bauen möchte. Wenn dir das klar wäre, dann würdest du ganz anders leben. Oder würde ich ganz anders leben. Das heißt, ohne zu verstehen, wer du bist, kannst du überhaupt nicht zu diesem Verständnis, was es bedeutet, von Gott gesendet zu werden. Da kannst du nicht hinkommen. Und es geht da bei diesem Punkt oft auch, und das hatte ich ja schon mal eben gesagt, um Verletzungen, um Dinge, die einfach andere Menschen vielleicht bewusst oder unbewusst bei dir kaputt gemacht haben, dass du dich mit dem auseinandersetzt und dass Gott mit seiner Heilung da reinkommt. Ich fand es ganz interessant auch zu sehen, wie Jesus dieses eine, also diese beiden Themen, wer bin ich und wer bist du, zum Beispiel in diesem Aspekt, wo er die Jünger fragt, hey, sagt mir, wer sagen die Menschen überhaupt, wer ich bin? Ja, und dann sagen die Jünger, ja, wir haben gehört, die sagen das, die sagen das. Wer denkt ihr denn, dass ich sei? Da ist genau diese Frage drin. Wer denkt ihr denn, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist der Christus. Er hat das erkannt von Gott. Und was sagt Jesus? Du bist Petrus, der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue. Und diese Aspekte so schön verknüpft zu sehen, auch in der Bibel zu sehen, da ist einer, der hat erkannt, wer ich bin, und Gott legt diese Identität in ihn hinein. Und ich weiß nicht, was das mit Petrus gemacht hat, aber ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich viel in seiner Seele geheilt hat von diesem Petrus, der oft so forsch und sowas. So, ich muss was tun. Ja, der ist natürlich nachher immer noch gescheitert, aber so sind wir halt menschlich, dass wir immer wieder auch scheitern. Bitte die nächste, meine Kommunikation mit Gott. Der dritte Aspekt, wie rede ich mit Gott? Wir haben oft ja eine Einbahnstraße. Ja, wir gehen zu Gott und knallen ihm alles vor den Latz, was uns gerade beschäftigt und wo wir einfach mit Problemen haben. Und das ist auch gut. Es ist gut, wenn wir mit Gott reden. Aber diese Rückantwort, der Rückkanal, scheint mir oft verstopft. Oder nicht ganz so wichtig vielleicht. Klar, wir haben sein Wort, wir lesen darin, aber Gott redet permanent zu uns. Und Gott möchte uns leiten. Und das nicht nur durch die Bibel, sondern auch durch andere Menschen. Das ist wieder Thema Jüngerschaft. Es ist Situation, durch die er zu uns redet. Es sind ganz viele Dinge. Und das Wichtige ist bei diesem ganzen Thema, und da werden wir uns auch mit auseinandersetzen, ist halt, wo unterscheide ich zwischen der Stimme der Welt, der Stimme von Satan, der Stimme, die mir mein Ego einflüstert, und der Stimme Gottes. Das ist das Thema der Unterscheidung der Geister. Und in diesem ganzen Themenkomplex werden wir uns halt damit auseinandersetzen, wie redet Gott, also wie reden wir mit ihm, wie redet Gott aber auch zu uns. Und der letzte Aspekt, ich muss mich ein bisschen beeilen, den wir uns auseinandersetzen, also wenn es klar ist, wer ist Gott, wenn es klar ist, wer bin ich, wenn es klar ist, wie wir miteinander kommunizieren, dann können wir uns auch damit auseinandersetzen, dass Jesus der Herr und König unseres Lebens wird. Wir sagen das ja so schnell. Und unsere Lebensübergabe an Jesus, ja, war ja eigentlich auch dieser Schritt, dass wir ihm sagen, ja, du vergibst uns unsere Sünden, wir geben dir unser Leben. Und wie viel von meinem Leben gebe ich Gott? Ich würde sagen, ja, in so manchen Bereichen kriege ich das gut hin. Aber wiederum andere Bereiche kriege ich es vielleicht gar nicht hin. Und woran liegt das? Wahrscheinlich wieder an der ersten Frage. Ich vertraue Gott nicht so richtig, weil ich ihn nicht so wirklich kenne und denke so, ja, wenn ich dir jetzt auch mein Berufsleben gebe, dann sagt er nachher, nee, wird Missionar irgendwo in Tansania. Und das will ich doch gar nicht. Und dann merke ich wieder an meinem Herzen, Gott, ich bin noch nicht so weit, dass ich dir mein ganzes Leben gebe, dass ich einfach wirklich sagen kann, Jesus, mein Herr und mein König über das ganze Leben. Und das ist aber auch eine Herausforderung, wo wir uns, der wir uns stellen müssen, permanent stellen müssen. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Und es ist schön, sich da auch als Gemeinde, als Jünger zusammen drüber auszutauschen und sagen, hey, in dem Bereich habe ich noch meine Probleme. Ja, ich habe in dem anderen Bereich Probleme. Und dann einfach füreinander da zu sein, füreinander zu beten, füreinander zu kämpfen, dass wir wirklich mehr dahin kommen, Jesus als Herr und König in meinem Leben zu geben. Die letzte, vorletzte Folie. Also wir Marco und ich hatten überlegt, wie wir dieses Thema Jüngerschaft konkret aufziehen. Und das geht schon recht tief und es braucht Zeit. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt nicht einfach mal im Schnelldurchlauf, wupp, Jüngerschaft und dann weiß ja jeder Bescheid, sondern wir möchten Zeit geben, zwischendrin sich damit diesen Themen auseinanderzusetzen. Vielleicht kommt die eine oder andere Predigt ja irgendwie da angedockt. Das haben wir jetzt nicht geplant, die zwischendrin kommt. Aber wir haben gesagt, wir möchten im ersten Halbjahr uns wirklich tief damit auseinandersetzen. Also am 12.3. dann mit dem Vaterherz Gottes, am 16.4. mit dem Thema Identität, am 14.5. mit dem Gespräch mit Gott und am 11.6. dann Jesus als König. Das ist jetzt die Predigtreihe, die wir so gerne im ersten Halbjahr mit euch machen würden. Und daneben gibt es natürlich im Bereich Jüngerschaft noch ganz, ganz viele andere Themen. Du kannst mal noch einmal klicken. Ne, Thema Fürbitte, Gebet, Gottes Berufung, Evangelisation, Gemeinde, Gaben, Heilung und so weiter und so fort. Aber das alles leitet sich von unserem Fundament ab. Es geht bei dem Thema Jüngerschaft nicht um Aktivismus. Es geht nicht, dass wir noch mehr machen und noch mehr Aktivitäten machen und noch und noch und noch. Sondern es geht darum, das Fundament zu befestigen. Und aus diesem Fundament raus, aus diesen Gedanken der Beziehung zu Jesus raus, wirklich daraus dann zu überlegen, Herr, was ist denn jetzt dran? Für dich persönlich, für uns als Gemeinde, wie können wir jünger leben? Und dieser Aspekt des Rausgehens, der ist, gehört immanent einfach mit in das Thema Jüngerschaft. Ja, Punkt. Das als Ausblick und als Herausforderung für euch jetzt, heute. Die Frage an dich persönlich, die kann niemand anders beantworten. Und es ist egal, ob du 20 bist oder noch jünger oder 85 bist. Jüngerschaft hat nichts mit dem Alter zu tun. Das ist nur die Frage an dich. Möchtest du Jüngerschaft wirklich leben? Und Jesus sagt ganz klar, werdet euch über die Kosten bewusst. Das ist nicht mal eben so. Es kann wehtun. Es kann schmerzen. Es kann aufwendig sein. Und deswegen hatte ich erstmal überlegt, ich frage euch jetzt hier und ihr dürft antworten. Macht keinen Sinn. Setzt euch damit auseinander, ob ihr das wirklich, wirklich wollt. Denn das kostet. Das gibt's nicht einfach umsonst. Auch wenn wir sagen, die Erlösung gibt's umsonst. Jüngerschaft und dieser ganze Aspekt, der ganze Abschnitt, den ich da aus Lukas, den hatten wir in unserem Hauskreis durchgelesen. Und das war schon krasser Tobak, den Jesus davon sich sagt, also den Jesus über das Thema Jüngerschaft sagt. Deswegen, bitte nehmt das mit nach Hause, setzt euch damit auseinander. Und Jüngerschaft bedeutet, Zeit mit Gott zu verbringen. Wenn ihr sagt, ja, ich möchte Jünger Jesu sein und als Jünger leben, dann heißt das Erste, und das wäre dann die Aufgabe, ich schicke das auch, Gabi, nochmal rum, also nicht die ganzen Folien, ich schicke die letzten zwei Folien nochmal rum, dass ihr eine Übersicht habt. Das bedeutet, dass du dir konkret Zeit nimmst mit Gott. Und ich gebe dir keine Vorgabe, wie diese Zeit aussieht, aber es ist wichtig, dass du mit ihm redest und dass du von ihm hörst. Und ob du das jetzt beim Spaziergang machst, auf einer Bank draußen, oder du deinen Sessel, den du hast mit Gott, wo du eigentlich einfach immer dich in dein Wohnzimmer setzt und Zeit mit Gott hast, ist dir komplett überlassen. Aber wenn du Jüngerschaft leben willst, dann geht's nicht ohne Zeit mit ihm. Und der dritte Punkt, suche die Gemeinschaft mit anderen Christen. Um dich mit ihnen über diese Themen, also um mit ihnen über diese Themen zu sprechen und sich gegenseitig zu ermutigen. Die kleinste Zelle, um Jüngerschaft zu leben, kann in deiner Familie sein. Da hatten wir gestern auch noch drüber diskutiert. Wie leben wir Jüngerschaft mit unseren Kindern? Ein ganz spannendes Thema. Aber es kann auch sein, dass du in der Zweierschaft Jüngerschaft lebst. Es kann sein, dass du in deinem Hauskreis Jüngerschaft lebst. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und wenn du nichts von alledem hast, dann komm einfach und wir überlegen, wie du Jüngerschaft konkret leben kannst. Aber es geht nicht alleine. Es ist kein Hörsaalprogramm, es ist keine Fernuni. Es geht nur in der Auseinandersetzung mit anderen. Und daraus, dann möchte ich dich persönlich einfach herausfordern. Ich glaube, wenn wir wirklich das Leben, was Gott oder was Jesus am Anfang gesagt hat, findet eine Transformation in uns selbst statt, aber es findet auch eine Transformation in der Gemeinde statt und es findet meines Erachtens auch eine Transformation in dem ganzen Bechtal statt. Amen.